vier Ohren. Heute mit
Aufnahme. Die Sendung für Podcast-Einsteiger und Journalisten, die von Audiotechnik reichlich wenig Ahnung haben. So, haben wir jetzt genug Intro? Hallo Stanley, hallo Ralf, hier bin ich, der Thorsten.
Hallo zusammen.
Sonst können wir auch das Intro mal ausmachen. So, hallo. Heute nehmen wir mal komplett anders auf. Heute nehmen wir mit Ultraschall Reaper beim Stanley in der Wohnung auf.
Heute ist das Internet im Spiel.
Wow.
Schon während wir aufnehmen.
Man hört sofort den Unterschied. Ach, klingt das alles gut.
Und du sitzt, Ralf, in?
Berlin.
Prenzlauer
Berg, ganz klischeebehaftet in meiner kleinen Wohnung in der Essecke.
Und die Katzen hast du rausgeschmissen?
Die Katzen sind jetzt draußen, genau. Und ja, verbunden sind wir über StudioLink und haben jetzt hier eine Aufnahme mit Reaper, genau, beziehungsweise Ultraschall. Mhm.
Ja, aber da kommen wir ja gleich zu. Weil eigentlich wollten wir heute den Tom dabei haben, der hat aber keine Zeit. Das Gespräch haben wir schon aufgezeichnet. Tom ist jemand, der sich mit dem Programm Hindenburg Journalist extrem gut auskennt. Und den hatte ich letzte Woche oder gestern, ist ja letzte Woche, interviewt.
Quasi gestern. Also wir spielen das Spiel ja ein bisschen immer so. Ich repräsentiere quasi als Journalist die Gruppe, die von Audiotechnik wenig Ahnung hat, zumindest weniger als Thorsten. Und nachdem wir am Anfang uns mit, wie kann ich mit dem Handy Aufnahmen machen, dieses Bereich Mobile Reporting, sage ich mal, uns mit beschäftigt haben, haben wir in der zweiten Folge die verschiedenen Geräte am Beispiel von der Zoom-Reihe durchgenommen und dieses Mal ist halt die Software im Vordergrund. Also womit kann ich schneiden, aufnehmen, bearbeiten, welche Anwendungen und Programmchen gibt es und wir fangen da nicht klein an, sondern wir fangen direkt hier mit der Kombination an, die wir gerade anwenden.
Also wir fangen an mit eigentlich Hindenburg Journalist. Dann machen wir im zweiten Teil dieser kleinen Sendung Ultraschall als Plugin für Reaper. Richtig so, Ralf?
Ja, Plugin trifft es nicht ganz. Es ist Theme plus eigene Extensions plus Plugins plus selbstprogrammierten Kram dazu. Aber
ja. Also irgendwas, was auf Reaper drauf ist.
Genau.
Und was ich als Nicht-CCC-Kenner keine Ahnung von hat. Würde ich mal sagen. Und aber man kann es gut bedienen. Und in der zweiten Folge, also nicht heute, sondern ihr werdet das in den nächsten Wochen dann hören, werden wir...
Wir haben noch Audacity und Adobe Audition, die wir besprechen wollen.
Gut. Und damit haben wir eigentlich den Gros des Schnittprogramme, die eigentlich Leute wie du und ich benutzen können,
die meines Erachtens gängigsten Programme mal so durchgesprochen, ein bisschen durchgespielt. Das ist die Idee.
Gut. Warum habt ihr nichts zum Beispiel, wenn ich mal einfach schon mal dazwischen
grätschen darf,
dafür GarageBand oder Logic oder so?
Weil das Apple-eigene Produkte sind und alle anderen sind ja...
Und in Deutschland ganz, ganz rasend viele Leute mit GarageBand und Apple aufnehmen.
Ja, wir auch, aber nein, GarageBand nicht, aber wir wollten so Multiplattform-Programme benutzen. Dass also auch jemand, der mit seinem kleinen Atom-Laptop da noch auch mit zurechtkommt oder eben mit seinem Windows-Rechner. Wir wollen jetzt nicht nur dieser große Apple-Podcast sein, dafür gibt es ohne Ende genug, sondern wirklich als Multiplattform.
Ja, verstehe ich schon. Warum ich da nur zwischengrätsche, ist, ich finde so ein klein bisschen Vollständigkeit bei solchen Marktübersichten immer ganz gut. Ja. Und einer von euch beiden hat gerade eben wortwörtlich mehr oder weniger gesagt, damit haben wir so den Markt der gängigen Programme abgedeckt. Mört, nein, ist nicht der Fall. Ja. Ja. So, und jeder, der einen Mac hat, hat es geschenkt dabei, GarageBand. Das heißt also, da ist die Einstiegshürde, einfach auf das Icon klicken, was eh schon da ist, und mal im Mikro reinsprechen, ist einfach ultra gering. Ja. Mhm. Und das dann zu ignorieren und zu sagen, ja, ist nicht, läuft nicht unter Linux. Ja, weil wenn ihr konsequent wärt, warum müsst ihr alles rausschmeißen, was nicht unter Linux läuft? Und dann wird es nämlich ziemlich eng. So, ne?
Ja, okay.
Darum denke ich.
Gut, dann laden wir dich nochmal dazu ein, GarageBand uns zu erklären, weil ich habe noch nie mit GarageBand gearbeitet, außer das auf meinem Handy. Und dann habe ich noch ein bisschen Schlagzeug dabei gespielt.
Und die Frage, weil dann bin ich auch still. Aber ihr habt mich eingeladen, das ist ja schuld. Adur wäre natürlich auch noch eine Variante gewesen, weil das ist ja nun mal Open Source und das ist ja nun mal wirklich Cross-Plattform.
Kenne ich gar nicht.
Ja, das macht es nicht weniger interessant. Ja, das ist quasi also vom Funktionsumfang her relativ vergleichbar mit Reaper. Sieht auch in der Standardkonfiguration ähnlich schrecklich aus, aber ist halt so die 1A-Lösung, wenn man unter Linux podcasten will. Da gibt es also nichts Besseres.
Also müssen wir uns nochmal einen Linux-Podcaster holen, der uns dann nochmal diese Linux-Sachen erklärt.
Gut, aber, genau, da gibt es im Sendegate gute Ansprechpartner, die man da sich...
Auf jeden Fall danke für die Ergänzung. Ne? Dafür führen wir ja Gespräche mit
Experten. Aber er hat nochmal was Gutes gesagt. Wenn einer Fragen hat, sendegate.de.
Genau.
Das UMP-Forum.
Zum Beispiel. Da gibt es auch einen Linux-Bereich, wo es nur um Podcasten über Linux, unter Linux geht beispielsweise.
Also mein Anspruch als jemand, der sich erstmal so einen groben Überblick verschaffen will, ist halt, wenn ich jetzt eins dieser Programme lerne, am besten eins zu lernen, was ich auch anderen Leuten zeigen kann, wo da nicht die Hürde ist, die sagen, ich habe aber kein Apple. Ja? Und deswegen fangen wir mal an mit einem Programm, was ich relativ überschaubar fand. Das hieß Hindenburg und es gibt so eine Version, die heißt Hindenburg Journalist. Und da hat der Thorsten ja schon mit dem Tom drüber gesprochen.
Also. Gut, dann unterbrechen wir mal hier unsere Aufnahme. Nein, wir unterbrechen nicht. Wir hören nämlich jetzt alle zu, damit wir auch darüber sprechen können. So, und das gibt's jetzt hier ein Soundboard. Und es bräuchte nur auf Play zu drücken. So, jetzt kommt die Aufnahme, die wir gestern aufgenommen haben, ohne Stanley und ohne Ralf. Hallo Tom.
Hallo.
Dich habe ich eingeladen hierzu, weil du dich mit Hindenburg auskennst.
Ja, genau. Vielleicht sollte man dazu sagen, der Fairness halber, so als Disclaimer, dass ich früher für die auch ein bisschen gearbeitet habe, Übersetzungen und so im deutschen Bereich ein bisschen gearbeitet habe.
Und ich habe dich angesprochen, weil du dieser nette Herr warst, der bei mir auf dem Barcamp gekommen ist, auf dem Podcamp, das jetzt auch wieder 2017 im März stattfindet, 11. 12. März. Werbung ist alles.
Gleich mal Werbung machen.
Und zwar, du warst so nett und hast uns Hindenburg nahegebracht. Mhm. Ich muss ganz klar sagen, du hast mir eine Funktion nahegebracht, danke.
Immerhin.
Kapitelmarken. Ich bin Hindenburg-Fan. Seit der ersten Stunde.
Ja, ich meine, das klingt jetzt, wenn man halt weiß, dass ich für die früher gearbeitet habe, natürlich nicht ganz authentisch, aber es ist tatsächlich so, ich habe nur gerne dafür gearbeitet, weil mir das Programm halt auch das Arbeiten viel, viel leichter gemacht hat und ich total davon überzeugt bin, wie das ganze System arbeitet und wie einfach es zu bedienen ist. Ja, ansonsten würde ich auch noch mit anderen Programmen wahrscheinlich arbeiten.
Du musst mich ja jetzt nicht mehr überzeugen. Was ist der Vorteil von Hindenburg und warum soll jemand wie viel Geld für welche Version ausgeben?
Also am Anfang muss man gar kein Geld ausgeben. Ne? Die ersten 30 Tage kann man sowohl die kleine als auch die große, also die normale Journalist und die Pro Edition, kann man testen. Und warum man generell dafür Geld ausgeben sollte, die kleine Version kostet, glaube ich, aktuell 80 oder 85 Euro. Das ist jetzt nicht wenig Geld, aber wenn man überlegt, dass man damit ein professionelles Werkzeug an die Hand bekommt, was sehr, sehr viele Aufgaben für einen erledigt, finde ich das eigentlich ziemlich gerechtfertigt. Eine Sache, die gerade wenn man mit Radio machen oder Podcasts machen anfängt, was einen ziemlich nerven kann, ist die richtige Lautstärke einzustellen. Ja, ich habe eine Aufnahme und weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt laut genug, ist das leise genug? Ich importiere mir irgendwelche Clips in meine Session rein und weiß nicht, sind die laut genug oder ist das zu leise? Das macht Hindenburg alles von selbst. Ja, ich ziehe die Sachen einfach rein und dann geht ein Algorithmus drüber und sagt, okay, das Signal ist so und so laut. Im Standardfall müsste es die Lautstärke haben, dann passt das alles an. Kann ich dann auch mit Interviews, die ich geschnitten habe, machen. Das ist eine Funktion, die super intuitiv funktioniert und sehr, sehr viel Arbeit, gerade am Anfang, wenn man sich
das schon, ne? Sagen wir mal so, ich bin ja Fan, also kann ich auch mal einen Negativpunkt sagen, wenn wir gerade bei diesem Punkt sind. Bis jetzt habe ich Hindenburg immer so gemacht, dass ich Euphonic eigentlich nicht mehr brauchte.
Ja.
Beziehungsweise ich habe Euphonic einfach vergessen. Entschuldigung nach Österreich und zu meinen Hörern. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, als ob das ein bisschen leiser ist wie die ganzen anderen Podcasts. Kann man das einstellen?
In der Pro-Version, das liegt daran, dass es eben verschiedene Standards gibt, nach denen man Loudness, ja, also man macht ja nichts mehr nur mit diesen Lautstärke-Pegeln, wo man ein ganz lautes Signal die komplette Berechnung auseinanderhauen kann, sondern man nimmt ja so bestimmte Durchschnittswerte und so weiter und so fort. Und da gibt es einfach einen Rundfunkstandard, das ist der EBU R128, der auf einen gewissen Wert normt. Und der kann für bestimmte Produktionen im Schnitt erstmal ein Ticken zu leise sein. Das ist zum Beispiel bei Podcasts so, die ich ja regelmäßig über Kopfhörer höre und nebenbei ein bisschen Umgebungsgeräusche habe. Da kann es dann sein, dass wenn ich die Produktion so anlege, dass es erstmal ein Ticken zu leise ist, da könnte ich jetzt sagen, okay, eine Möglichkeit ist einfach, wie in jedem anderen Audioprogramm, Mastertrack anlegen und den Output um 3 dB zum Beispiel erhöhen oder um 6 dB, dass es dann einfach doppelt so laut ist. In der Pro-Version, wenn ich diesen Hickhack mit dem Mastertrack nicht haben möchte, in der Pro-Version kann ich verschiedene Pegel einstellen nach verschiedenen Standards. Die kosten aber eben nicht nur 80 oder 85 Euro, sondern ich glaube aktuell 360, ja, so ein ganz Stückchen mehr.
Da hat man ja schon was Richtiges in der Hand.
Ja.
Aber was ist also gut? Das mit den Lautstärkenregler, ich bin ja, da ich ja von vielen, ich benutze das Programm, habe da eine Audiodatei, bei mir meinem Fragezeichen-Pod, nehme ich ja vom Hörspiel dann noch was mit und der pegelt mir das alles gleiche Lautstärke. Das ist natürlich das Schöne und das hast du ja gerade gesagt. Aber warum soll ich jetzt 80 Euro in der Hand nehmen? Mindestens 80 Euro.
Das ist ja nicht die einzige Funktion, ne? Diese Lautstärke-Geschichte. Die andere Sache ist, wenn du dir andere Audioschnittsoftware anschaust, gibt ja kostenlose Audioschnittsoftware, Audacity.
Das machen wir nächste Woche.
Genau, sehr gut. Oder sehr professionelle, jetzt mal abgesehen von denen, über die ihr ja auch noch sprecht, gibt es ja auch noch Pro Tools und so. Die kosten wesentlich mehr Geld, aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Ich will eigentlich gar nicht so über das Geld reden, sondern einfach über die Optik. Wenn ich mir Audacity oder andere Audioschnittprogramme anschaue, ich will jetzt nicht sagen, dass Hindenburg das hübscheste Programm ist, aber es ist das übersichtlichste meiner Meinung nach, ja. Ich habe ganz wenige Elemente und kann mich darauf konzentrieren, Audiodateien zu bearbeiten, ja, und muss mich nicht noch damit beschäftigen, was habe ich für eine Spur, ist das eine Stereospur, ist das eine Monospur. Ich kann die Sachen anklicken, hin und her schieben, ich kann an die Enden gehen, die auf- und zuschieben, alles nicht destruktiv. Meine Schnitte sind also nie final sozusagen, ich kann das immer wieder rückgängig machen, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Und das alles, ohne dass es jetzt überladen wirkt, ja. Und dieses Reduzierte auf, ich kann einfach nur die Sachen machen, die ich für Radio und Podcast brauche, das war mir damals auch wert, die 80 Euro auszugeben.
Ja, mir auch. Weil ich hatte damals ein Programm gesucht, ich wollte von Audacity weg, weil es mir einfach zu überladen
war. Das sieht scheiße aus und du verstehst
ich
bestimmt.
Ich wollte das jetzt nicht so negativ sagen, aber du hast recht. Ja. Und zwar wollte ich damals ein Programm haben, also suchte damals ein Programm, was ich auf dem Windows-Rechner und auf dem Mac laufen lassen habe, weil ich wusste nie, wo ich weiterarbeiten kann. Weil ich habe im NAS-Laufwerk, heute habe ich ein NAS-Laufwerk, früher habe ich ein händisches Netzwerk gehabt, also ein USB-Stick oder eine externe Festplatte und habe diese Festplatte dann eben am Mac angeschlossen oder am Windows-Rechner angeschlossen und konnte damit mit diesem Programm auf beiden Systemen 1:1 weiterarbeiten. Und das fand ich immer so gut.
Das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Und ein weiterer Vorteil ist auch, dass man jetzt für das normale Arbeiten in Hindenburg keinen mega krassen aufgebauten Rechner braucht. Ja, die Idee hinter dem Programm war gar nicht so sehr ursprünglich erstmal eine Software für Journalisten in westlichen Ländern oder Podcaster in westlichen Ländern zu machen, sondern vor allem eine Software zu machen, die auf Rechnern in Afrika läuft, weil Radio da noch eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns und auch Podcast. Wobei Podcast nicht so sehr, Radio vor allem. Ja, das ist ein extrem wichtiges Kommunikationsmittel, weil du einfach über unendlich große Distanzen schnell sagen kannst, wenn Wasser fehlt, wenn Elektrizität ausfallen wird und so weiter. Und damit man da das Programm schnell machen kann und auch auf den Rechnern, die dort eben nicht so besonders, also das sind einfach keine Megateile, die da rumstehen, dass man damit aber arbeiten kann und auch verlässlich arbeiten kann, ist die Software sehr ressourcensparend. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich gebe Also ich will jetzt auch nicht für meine Audio-Software gleich nochmal einen Rechner für 600 Euro drauflegen müssen. Das spricht dann vielleicht auch noch ein bisschen für Hindenburg.
Weißt du die Mindestanforderung?
Oh, die weiß ich nicht aus dem Kopf, aber wenn man auf hindenburg.com geht, findet man die gleich.
Hindenburg.com. So, dann kommt ein schönes H. Dann schalte ich erstmal von Englisch auf Deutsch. Mhm. Dann, irgendwo habe ich es nämlich gesehen, Hindenburg installieren, da gibt es schöne Videos, sehe ich gerade.
Genau, das ist vielleicht für die Leute, die noch gar nichts im Vorfeld mit Audioschnitt gemacht haben, eine ganz interessante Sache. Auf der Website wird jeder Schritt, den man machen kann, von ich starte oder ich installiere das Programm erstmal, bis zu ich lege mir eine Session an, also ein Projekt und ich importiere Audiodateien da rein. Ich möchte einen Schnitt setzen, ich möchte eine Blende, einen Fade setzen. Da gibt es für jeden Bereich einzelne Step-by-Step-Guides und auch noch YouTube-Videos, die ganz verschiedene Aspekte erklären. Was auch vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt ist, der in den Videos sehr ausführlich gezeigt wird, ist eine Funktion, die in vielen Audioschnittprogrammen nicht so gut vorhanden ist oder teilweise auch gar nicht vorhanden ist, ist die Zwischenablage. Ja, ich kann mein Material schneiden und dann in eine Zwischenablage schmeißen und dort sortieren, benennen und dann an späterer Stelle auch wieder einfügen. Das ist eine Sache, die für mich regelmäßig lebensrettend ist, weil ich mir nie merken kann, wo welcher O-Ton zum Beispiel liegt.
Ich habe gerade gesehen, wir brauchen Pentium 4000. Also das ist ja wirklich die langsamste Kiste.
Anno Dubak, fast noch 90er-Rechner, ne?
Ja, aber ich habe ja noch gesehen, es gibt jetzt ja, die haben ja auch zusätzlich noch, ich habe ja gesehen, die ich seit ein paar Monaten, Jahren auf dem iPhone habe, auch noch die passende App dazu.
Genau, die gibt es tatsächlich nur für iPhone, das hat nicht wirklich was damit zu tun, dass da irgendwie ganz viele iPhone-Fanboys rumlaufen oder so, aber die App kann eine Sache, die ganz wenige Apps können im App Store, und zwar einen manuellen Gain Control. Das mag jetzt für viele Leute erstmal ein bisschen technisch klingen vielleicht, die sich nicht so gut damit auskennen oder auch unwichtig klingen, aber es ist sehr wichtig. Man muss sich das so vorstellen, normalerweise habe ich so eine Aufnahme-App, drücke auf Aufnehmen und rede da rein und die App überlegt sich selbst, wie laut könnte das Signal sein oder wie laut könnte es nicht sein und stellt dann den Pegel in der Software ein. Kann funktionieren, wenn dann aber jemand sehr, sehr laut wird oder sehr viel lauter spricht, als die App sich das vornimmt, dann übersteuert das Signal und dann klingt das alles ganz verzerrt. Das nervt, kann man auch im Nachgang nur mit sehr viel Mühe ein bisschen schöner machen, aber eigentlich nie wieder retten. Und mit der App kann ich quasi wie bei einem normalen Aufnahmegerät einstellen, okay, wo soll denn mein Signal ungefähr liegen? Und dann regelt der das Signal auf die Stelle runter und macht das nicht digital im Nachgang, sondern quasi bevor es aufgenommen wird. Das ist eine Sache, die ich damit machen kann. Und dann kann ich auch, so in der Optik, wie das Programm auch auf dem Rechner ist, kann ich auch ganz einfache Schnitte machen. Ja, ich kann meine Aufnahme irgendwann stoppen, dann Schnitte setzen, Fades setzen, das Ganze ein bisschen hin und her schieben. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine Aufnahme gemacht, die möchte ich aber später weiter bearbeiten, kann ich mir die per E-Mail, FTP und so weiter und so fort auch zuschicken. Ich kann sogar, wenn ich im selben Netzwerk wie mit meinem Rechner bin, die Sessions hin und her tauschen zwischen Desktop-Software und
gut, die Software ist ja nicht gerade die günstigste, die kostet ja schon alleine 30 Euro.
Das ist tatsächlich ein ganz schön happiger Preis, wenn man aber wirklich professionell nur mit seinem Telefon unterwegs sein möchte. Und ich glaube, wenn man 2-3 Mal mit einem anderen Programm aufgenommen hat und die Töne dann verzerrt sind, dann beißt man in den leicht sauren.
Sagen wir mal so, ich benutze das selten, aber ich habe es drauf.
Es gibt auch da auch wieder eine Testversion, glaube ich, immer noch, bei der man eben eine Minute oder 30 Sekunden aufnehmen kann, um das Ganze mal auszuprobieren. Und da finde ich, da muss man einfach entscheiden, ob einem das für die App die 30 Euro oder 24 Euro oder was es sind.
29,99 Euro steht.
29,99 Euro.
Steht auf der Homepage.
Ja, ja, also ob es einem das wert ist. Da muss man wirklich sagen, wenn man sagt, nö, ich möchte eigentlich eher mit dem Telefon zwar meine Podcasts aufnehmen und dann später am Rechner schneiden. Da gibt es sicherlich andere Software, die das besser kann. Aber wenn ich unterwegs schneiden möchte, kann ich das in Hindenburg ganz gut machen.
Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, es ist, das ganze Ding läuft auf dem absolut minimalen Rechner.
Ja.
Ist Multiplattform oder Cross-Plattform nennt sich das genau. Sogar.
Genau, du kannst eine Session nehmen, auf dem Mac anfangen und auf dem Windows-Rechner weiter bearbeiten.
Was auch das Schöne ist, was jetzt gerade, was du mir ja gezeigt hattest, waren die Kapitelmarken, Zeiten, rechte, wenn man die gesetzt hat, rechte Maustaste exportieren.
Genau.
Für den Publisher, Podlove Publisher. Benutze ich leider nicht. Müsste ich mich auch mal endlich mal mit beschäftigen.
Ja, könnte helfen.
Könnte helfen, aber das Schöne daran ist, ich kann ja da vernünftige Kapitelmarken setzen mit eigenen Bildern.
Genau, das sind dann so weitere führende Funktionen, wenn ich dann wirklich ein bisschen versierter bin und nicht mehr ganz grundlegend nur arbeiten möchte. Ich kann dort Links reinsetzen, ich kann die Kapitel benennen und das kann ich auch alles machen, ohne irgendwie programmieren zu können oder mich mit dem Quelltext auseinandersetzen zu müssen. Ich kann einfach in die Zeitleiste gehen und an der Stelle sagen, da eine Kapitelmarke reinballern.
Und ich mache das alles fertig und dann sage ich, rechte Maustaste gibt es leider bis jetzt nur als Text speichern. Schön wäre das, wenn man das als HTML speichern könnte, weil dann gehe ich nämlich bei mir in WordPress rein und sage rechte Maustaste einfügen und also und dann habe ich direkt meine Shownotes fertig.
Das ist eine Sache, an der man echt noch arbeiten könnte, ne?
Ja, weil ich ja, wenn ich die ganzen Bilder bei den Kapitelmarken drin habe und einmal drin habe.
Ja.
Das wäre jetzt mal Hallo nach Dänemark. Darum spreche ich mit Tom und nicht mit Chris. Mein Dänisch ist nicht so gut und wir wollen diesen Podcast hier in Deutsch führen. Also mein Dänisch ist, glaube ich, so schlecht wie mein Indonesisch.
Also sehr, sehr grundlegend.
Nicht vorhanden.
Nicht vorhanden.
Kannst du denn Dänisch?
Nee, ja, tala inte danska. Ich kann nur ein bisschen Schwedisch.
Also hast du dich in Englisch mit ihnen unterhalten?
Genau, oder? Naja, Chris kann auch ein bisschen Deutsch, aber genau, die meiste Zeit waren wir natürlich auf Englisch unterwegs, weil das für uns beide dann die mittlere Sprache ist.
Also du würdest jetzt aber sagen, wir haben ja gleich, oder beziehungsweise morgen ja noch Reaper. Kennst du beide Programme?
Ich kenne Reaper ein bisschen, ja.
Weil du bist jetzt nicht der Verkäufer, klar, aber du bist den sehr angebandelt? Befreundet.
Auch. Du willst jetzt von mir so ein bisschen wissen.
Was deine Einschätzung, wo du lieber Hindenburg nehmen würdest gegenüber Reaper? Und genau das frage ich Ralf Stockmann auch, wenn er morgen dabei ist.
Ich glaube, das sind wirklich sehr unterschiedliche Anwendungsfälle. Was wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben, ist ein typischer Anwendungsfall für Podcaster, die anfangen, Podcasts zu machen. Sie zeichnen nicht nur auf, sondern sie wollen auch live senden und Jingles einspielen. Das geht tatsächlich mit Reaper, wenn man das ganze System eingerichtet hat, besser als mit Hindenburg. Wenn ich einen Podcast so ein bisschen gestückelt oder eine Radiosendung gestückelt aufnehmen möchte, ich nehme auf und spiele danach meine O-Töne ein oder baue eben ganz klassisch einen Beitrag und schneide dann die Jingles zusätzlich rein, dann kann ich das sehr gut in Hindenburg machen. Wenn ich so eine One-Fits-All-Live-Sendung-Streaming-Aufzeichnung-Lösung haben möchte, dann müsste man ganz ehrlich sagen, wäre Reaper vielleicht besser.
Bist du auch dafür, beide Programme auf dem Rechner zu haben?
Wenn man streamen möchte, ich mache ganz klassisch, baue ich Radiobeiträge. Ich brauche das an der Stelle tatsächlich nicht, aber wenn ich live senden wollen würde, würde ich mir Reaper auf jeden Fall nochmal genauer anschauen.
Ich bedanke mich für den kurzen Einblick in Hindenburg. Hindenburg.com.
Gibt es auch auf Deutsch die Seite.
Ja, ich habe oben rechts Deutsch oder Englisch.
Genau.
Ich bedanke mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Grillabend. Da habe ich dich gerade weggeholt. Und möchtest du unseren Hörern für den Podcast-Aufnahme noch was sagen?
Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, sich gar nicht so viel über die Technik Gedanken zu machen, sondern über das Erzählen nachzudenken. Ja, und einfach erstmal einen Weg zu finden, ob das dann der beste oder der tollste Weg ist, ist gar nicht das Interessante, sondern ein, der für einen selbst passt. Und ja, dann übers Erzählen nachdenken und die Technik, die kriegt man auch irgendwie gebacken.
Ich bedanke mich, ich wünsche dir einen schönen Abend noch und guten Appetit.
Danke, ciao.
Tschüss. Stanley, was hast du jetzt gelernt?
Eine Menge, beziehungsweise das ist ja das, also ich habe viel Interessantes gehört, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich viel gelernt habe, weil wirklich das Programm lerne ich erst, wenn ich damit umgehe. Und da habe ich jetzt mal angefangen, mich ranzutasten, vorsichtig gesagt. Also ich habe es schon mal geöffnet und schon mal eine Datei reingespielt. Alles Weitere wird sich dann zeigen. Aber ich bin da auch eher derjenige, der es immer gezeigt kriegen muss oder mir halt sehr viele Tutorials angucken muss und dann Leute fragen muss.
Gut, aber wir haben ja gesehen, dass Tutorials auch bei Hindenburg auf der Seite zu sehen ist.
Ja.
Aber da Tutorials, wo man wirklich Tutorials auch super sehen kann, ist auf der Ultraschall-FM-Seite.
Mhm.
Hallo Ralf.
Bist Hallo. Du noch da? Ich bin auch da, ja. Stanley müsste ein bisschen runter im Game. Entschuldigung, ich kann jetzt hier meinen Modus nicht abschalten, dass ich hier gleichzeitig versuche, die Soundästhetik hochzuhalten.
Wir sind ja froh, dass wir heute mal einen Fachmann dabei haben. Nicht so zwei
Leute. Naja, ich habe das ja alles auch nicht gelernt. Das ist ja auch alles Autodidaktentum hier.
Ne? Ja, aber wir haben ja gerade von den Tutorials gesprochen.
Ja.
Kurzer Einblick, bevor wir in Ultraschall reingehen. Ohne Tutorials wäre ich da verloren. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Hindenburg, hast du Erfahrung mit Hindenburg gemacht?
Ja, ich habe mir das installiert, relativ genau die Feature-Sets angeschaut und würde sagen, wenn die Journalist-Version 100 Euro kosten würde, hätte ich vielleicht mit Ultraschall nie angefangen. Weil die schon eine Menge richtig machen eigentlich so im Podcast-Bereich. Und ich würde mal sagen, so 80% der Features, wo ich mich also mit Ultraschall immer lange abgemüht habe, das vernünftig hinzubekommen, die sind in Hindenburg out of the box eigentlich sehr anwenderfreundlich auch drin.
Du meinst aber in der Pro-Version?
In der Pro-Version, genau. Und das ist einfach der alles entscheidende Punkt, der auch gerade, finde ich, in dem Interview ein bisschen zu kurz kommt. Ich habe jetzt keine Aktien, meine ganzen Entwicklungen sind ja alle Open Source, das heißt, ich habe jetzt keinerlei eigene finanziellen Interessen. Aber wenn man sagt, dass also für Hindenburg auch die normale Einsteigerversion für dann immerhin auch schon 89 Euro ausreicht, dann ist das, glaube ich, auf sehr vielen Ebenen Augenwischerei. Also das kann man mal probieren. Die Testversion ist ja sowieso 30 Tage kostenlos, das ist bei Reaper auch so, war ja drin. Aber damit kommt man also schon mit den einfachsten Anforderungen für einen normalen Podcast eigentlich nicht mehr weiter. Das heißt also, wenn man Hindenburg möchte zum Podcast produzieren, kommt man eigentlich nicht drum rum, die Journalist-Version zu nehmen. Und die finde ich dann eben mit 350 oder 360 Euro schon ganz schön wuchtig.
Die Journalist ist die 80-Euro-Version und die Pro ist
die die Pro-Version, die meine ich genau. Ja, also die Journalist reicht einfach nicht. Ja, also das reicht vielleicht, wenn ich selber mal schnell irgendwas einsprechen möchte, aber dann kann ich vielleicht auch wirklich irgendwie eher Audacity nehmen. Aber sobald ich halt irgendwie einen Mehr-Personen-Podcast habe, da sieht die Welt anders aus. Und die Pro-Version ist super, die hat wirklich viele gute Features, aber da muss ich halt das Geld für haben.
Also ich habe die Pro-Version noch nie benutzt. Ich habe immer nur die normale Journalist, also normal Anführungsstrichen.
Du bist übrigens zu leise, du musst im Gern jetzt ein bisschen hoch.
Gut, dann versuche ich mich ein bisschen hoch zu machen. So, dann bin ich ein bisschen höher. Ich habe
ein bisschen das hinter meinem Kompressor alles mal zusammenbügeln.
Das kann man ja hier gleich. Ich habe nur in Anführungsstrichen, ich habe 90 Euro für die Journalist ausgegeben, vor Jahren, und schneide eigentlich meine ganzen Podcasts mit Journalist. Ich schneide damit, ich bearbeite die nur nach. Aufnehmen mache ich eigentlich über einen normalen Zoom. Also jetzt hier in der letzten Zeit mit den zwei Headsets oder auch von Zoom H2 einfach auf den Tisch gestellt. Aber weil ich benutze das ja nur als Schnittprogramm. Und da finde ich, das ist das für mich wesentlich bedienerfreundlicher wie Audacity damals.
Ich sag mal, ja, gut, also über Audacity müssen wir nicht so viel. Also da gibt es ja andere, die dann darüber
reden. Da reden wir jetzt nicht drüber. Aber ich habe, also, ich denke, für das Setting eines Reporters, der halt viel unterwegs ist und selten dieses am Rechner Gesprächssituation, sondern eher O-Töne reinholt oder mal mit einem Zoom unterwegs ist und ein Gespräch aufnimmt, um dann hinterher zu schneiden, machte die Hindenburg-Journalist-Version schon einen ganz soliden Eindruck. Also gerade auch für Leute, die sagen, ich lerne jetzt mal überhaupt erstmal Audioschnitt.
Ja, total. Aber das ist ja alles nicht mein Thema. Ja. Ich mache Podcast-Software, nicht Journalisten-Software.
Ja,
das finde ich schon nur ein Unterschied einfach.
Okay.
Nee, für das, was wir jetzt hier machen, Wir sprechen jetzt mit Berlin. Ich finde es immer noch absolut noch genial. Ich meine, wir sitzen jetzt 600 Kilometer auseinander und wir können sprechen, als ob wir an einem Tisch sitzen, sogar von der Qualität.
Richtig.
Aber nur dank Sebastian.
Genau.
Da kommen wir gleich noch zu. Weil ich finde jetzt den Ding zum Ultraschall bzw. zu Reaper mit Studio Link. Das, was wir ja jetzt gerade benutzen. Studio Link als Laie gesagt ist ein besseres Skype.
Ja.
Und das ist jetzt sozusagen unsere Verbindung, womit wir mit sprechen. Dann haben wir und aufnehmen jetzt in verschiedenen Spuren, jetzt 1, 2, 3, 4, 5 benutzen wir gerade. Das kann ich mit Hindenburg vergessen. Also da brauche ich gar nicht mit anfangen. Aber für diese Interviewsituation, die wir jetzt hier machen, ist das schon einer der schönsten Programme, die ich bis jetzt gesehen habe, muss ich ganz klar zugeben. Und darum würde ich jetzt gerne fragen, kannst du uns eine kleine Einführung in Reaper bzw. Ultraschall geben?
Ja, also begonnen hat das Ganze damit, dass halt der 343 Max aus Mobile Max damals, die ein oder anderen werden den Podcast vielleicht kennen, mal irgendwo in einer Nebenbemerkung bei Mobile Max fallen gelassen hat, so er würde ja jetzt seine Podcast mit Reaper aufnehmen. Und da dachte ich so, hoch, noch nie gehört, schaust du dir mal an und es sah wirklich unglaublich hässlich aus. Aber auf der anderen Seite konnte es einfach enorm viel. Das heißt also, das ist eine DAW, Digital Audio Workstation, die für sehr wenig Geld, nämlich 69 Euro, da gibt es dann auch kein Pro oder nicht Pro, sondern das ist einfach mal alles drin, auch 30 Tage Testversion, wo man wirklich von den Features her eigentlich nichts findet, was da fehlt, was irgendwie die echten High-End-DAWs auch haben. Und wenn man sich ein klein bisschen dann mit der Historie beschäftigt, dann merkt man auch warum, weil das nämlich die Jungs sind, die damals Winamp programmiert haben. So, die Älteren unter uns werden sich erinnern und
ja,
sofort feuchte Augen bekommen.
Der Audio-Player schlechthin.
Genau.
In den 90ern.
Das ist genau die Crew.
Ich werde alt.
Ja, damals. So, und das war aber dann auch der eigentliche Schlüssel zum. Also, meine ersten, du hast ja gerade angesprochen, Videos, die habe ich also auf YouTube angefangen zu produzieren. Ich glaube, mittlerweile habe ich irgendwie 27 Folgen oder sowas, schon relativ viel. Und die ersten davon, da gab es den Namen Ultraschall noch überhaupt nicht und auch das ganze Projekt war noch überhaupt nicht so gedacht. Da war eigentlich nur mein Ziel, dass so das ganze Reingenörde, was ich dann in Reaper rein investiert habe, dass das auch andere irgendwie nachnutzen können. Und so der Grundtenor war immer, du meine Güte, wie kriege ich Reaper bloß dazu, dass ich damit einigermaßen vernünftig und schmerzfrei Podcasts aufnehmen kann. Und von daher die frühen Folgen dieses Ultraschall-Podcast, da sieht man auch nur die ganz normale 0815 Reaper-Oberfläche. Und dann so nach einem Vierteljahr habe ich irgendwann festgestellt, oha, ganz ähnlich wie bei Winamp damals, gibt es zu Reaper auch eine sehr vitale Theming-Community, die also auch sagen, das sieht scheiße aus, ich möchte, dass das anders aussieht. Ich möchte, dass es eher aussieht wie ein richtiges analoges Mischpult, dass die Regler richtig skoiomorph aussehen oder ich möchte ein sehr minimalistisches Design haben. Und wie bei Winamp auch, wo man also auch dann Themes drüber laden könnte, ist das also fest reingedacht in Reaper, dass man themen kann. Und dann habe ich erstmal ein sehr schönes Standard-Theme mir gesucht, was also sehr minimalistisch daherkam und habe das dann abgewandelt und quasi dann angefangen, das noch minimalistischer zu machen und ein eigenes Design drüber zu schütten. Und zeitgleich damit habe ich gemerkt, okay, man kann nicht nur ein Theme ganz einfach wechseln, sondern auch alles, was ich an Settings verstellt hatte bei Reaper. Das kann man sich also auch ungefähr so vorstellen wie VLC beispielsweise. Wer da mal in die Expanded Settings reingegangen ist, es gibt glaube ich so 300, 400 Stellschrauben, die man auch bei Reaper verstellen kann. Von denen man auch rund 100 verstellen sollte, tunlichst, wenn man damit podcasten möchte. Einfaches Beispiel, wie die meisten DAWs, wenn ich ein normales Reaper installiere, habe ich oben in der Zeitleiste keine Zeit, sondern Takte. ja, mhm. weil Musik ist eigentlich Musiksoftware und dann nehme ich halt in Takten auf. So, und das stellt man halt um und sagt so, du nimmst jetzt in ganz normal Stunden, Minuten und Sekunden auf und gibt ihm auch gleich mit, ja, nimm mal die Stunde, weil Podcasts machen häufig Stunden, sind häufig länger als eine Stunde. Von daher ist dein Preset, dass du auch Stunden anzeigst. Das sind alles solche Überlegungen, die muss man erstmal an die Software quasi herantragen und das Ganze in den Settings erstmal alles vergraben. Und ich dachte, eigentlich jeder müsste mir das dann immer nachmachen, bis ich dann gemerkt habe, okay, man kann nicht nur Themes speichern und importieren und exportieren, sondern auch die kompletten Settings in so einer sogenannten Reaper-Config-ZIP-Datei. Und das war quasi die eigentliche Geburtsstunde von Ultraschall, wo ich gesagt habe, okay, ich kombiniere jetzt einfach ein geschmackvolles Theme, wo alles ausgeblendet ist, was nichts mit Podcasting zu tun hat und die ganze Rest-GUI sehr runtergefahren wird und also all der MIDI-Kram zum Beispiel weg ist und verbinde das mit den ganzen Settings, die ich ohnehin eingestellt habe und das nenne ich dann irgendwie Ultraschall und habe dann ein Produkt, womit andere dann auch ein bisschen einfacher was anfangen können, ohne dass sie sich vorher irgendwie 30 Stunden durch die Menüs quälen müssen. Und von da ab ging es dann eigentlich immer weiter.
Wann war das? Wann war das?
Das ist jetzt so 2,5 Jahre her, glaube ich, so ungefähr. Hm. So müsste man jetzt mal gucken, wann mein erster Talk dazu auf dem damals noch PPW Podlove Podcast Workshop war. Mhm. Ist auch alles auf YouTube zu sehen, so die allerersten Schritte, die ich da gemacht habe. Und dann ging es halt von da aus relativ zügig weiter mit neuen Features. Also eine enge Kopplung an Podlove natürlich. Thema Kapitelmarken wurde ja eben schon genannt, wo wir halt auch eine schöne Verwaltung haben. Wenn auch nicht mit Bildern. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Hindenburg echt geil macht mit den Kapitelmarkenbildern. Das können wir nicht. Es gibt da so ein paar Ideen, aber noch nichts Belastbares. Aber dann kamen solche Sachen dazu, wie halt das Soundboard, was wir reingebaut haben.
Gut, aber du machst das ja... Hindenburg ist ja eine Firma, die verdient damit Geld.
Ja.
Und du, für dich ist das ja eigentlich alles nur Hobby.
So ist es.
Ich das heißt also, man kann jetzt nicht verlangen, dass man jede Funktion sofort dabei hat. So wie ich mitgekriegt habe in den letzten Jahren, irgendjemand hat ein Problem gehabt. Einen Monat später gab es ein 1.2, 1.3, 1.4 oder 2. keine Ahnung. Das hast du also relativ schnell reingearbeitet.
Naja, und wenn es geht, wird es vorher auch schon im Sendegate mit einem kleinen GIF schon gezeigt, wie man es sich da auch schon vorher selber zusammen konfigurieren kann, bevor es dann quasi als Standard-Feature in den nächsten Release landet. Aber wir sind sehr Community-getrieben. Ne? Also wir haben ja auch das Sendegate aufgebaut, also Claudia, Dennis, Tim und ich. Wir machen ja auch irgendwie diese... ganze Sendezentrumsgeschichte, um generell das Podcast-Wesen in Deutschland irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Daher halt diese Online-Community und da mache ich schon regelmäßig Support, guck, was wollen die Leute haben, probier aus, macht das Sinn, wie würde man es am einfachsten umsetzen und meistens habe ich dann schon so innerhalb von 1-2 Tagen dann eine Lösung, die Leute dann direkt anwenden können und dann, wenn es vernünftig funktioniert, landet es in der nächsten Release. Also wir versuchen da wirklich direkt so am Produzenten zu arbeiten. Aber das mache ich alles in meiner Freizeit, das ist schon richtig. Ich gucke halt kein Fernsehen und lese wenig Bücher.
Also wenn ich mich hier gerade beim Stanley umgucke, sehe ich auch kein Fernsehen.
Nee, ich gucke höchstens mal über den Computer. Ja? Ich habe Internet, das reicht.
Also ich weiß nicht, wann ich letzte Mal zeitnahes, also zeitsouveränes Fernsehen geguckt habe.
Ja, es gibt Dinge, die sind live. Einfach aus der Zeit gefallen.
Live, und live, genau.
Fernsehen gehört da weitestgehend einfach mal dazu.
Sogar die Sendung mit der Maus gucke ich später.
Ja. Und naja, und dann war ich irgendwann nicht mehr alleine, sondern wir hatten dann ein lustiges Team, beispielsweise halt Heiko, der mein Release-Manager letztendlich ist und der darauf achtet. Ich brauche immer irgendjemand an meiner Seite, der mich züchtigt und dazu anhält, auch mal soliden Kram dann rauszugeben. Und so ziemlich alle bei uns im Team sind halt außer mir quasi gestandene Informatiker, die auch wirklich das so eigentlich mit ihrem Broterwerb machen und die das aber auch so als Hobbyprojekt einmal in schön und einmal in richtig alles irgendwie Software-Management und Software Release-Planung und so weiter erleben wollen. Und da habe ich ziemlich Glück, dass ich da immer solche Leute anziehe.
Schön. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei uns. Bei uns bin ich das Spielkind und der Thorsten beherrscht die Technik meistens.
Ich lerne gerne dazu.
Ja, ich auch.
Aber da,
ich auch.
Wir machen das aber alle halt wirklich nur just for fun und von daher ist auch alles Open Source, was wir halt rausgeben. Wie gesagt, Reaper selber kostet Geld, aber unser ganzes Add-on ist alles komplett kostenlos und liegt auf GitHub, kann man sich angucken. Na, und dann haben wir beispielsweise einen schönen Installer gebaut, den man dann richtig durchlaufen lässt. Der macht die Installation schon wesentlich einfacher und so weiter und so fort. Und der letzte Paukenschlag war halt jetzt genau zur letzten Release halt die Integration von StudioLink vom Sebastian Reimers. Zu dem habe ich auch schon seit 2,5 Jahren Kontakt und er hat ja angefangen mit seiner Hardwarebox, diese orangene, ikonische. Und das ist auch noch irgendwo auf YouTube. Bei seinem allerersten Talk rufe ich dann hinterher im QA rein, das ist ja alles gut und schön, aber du musst das in Software machen. Weil niemand wird sich, also zu wenige werden sich diese Box bauen. Und das, der Ansatz, den du hast, ist geil, aber das muss in Software.
Die Box, ist schon geil, wenn du jemand hast, der absolut keine Ahnung von jemand hat, dann schickst du einfach ein Headset zu, was an so einem USB-Box angeschlossen wird. Die Box ist eine auch schöne kleine Zigarettenbox, schließt du am Netzwerk an und schon fertig. Damit kannst du mit denen, und den rufst du sozusagen dann an und dann hast du eine super Qualität mit jemand, der keine Ahnung von Technik hat, der aber irgendwie einen offenen Router hat.
Genau.
Und das ist für, gerade für Interviews, auch für diese kleinen Journalisten. Ich sitze gerade auf einem Stuhl, der ein Stückchen höher ist wie Stanley, deswegen klein. das ist für wirklich Leute, die wirklich keinen Rechner zu Hause haben, haben aber die Möglichkeit, irgendwo mal am Router zu gehen, eine wirklich Studioqualität aufzunehmen.
Aber dann muss ich trotzdem als derjenige, der das Gespräch in Empfang nimmt, dann noch Ultraschall und Reaper oder Reaper und Ultraschall haben.
Naja, mit der Box geht doch irgendwas anderes, ne? Die meldet sich also quasi einfach nur als USB-Device. Also wofür man jetzt dann wirklich Reaper Ultraschall braucht, ist, wenn man jetzt seine neue Software-Version einsetzen möchte. Weil, ne, er hat meine Bitten erhört und hat gesagt, okay, ich probiere das mal. Hat, ich glaube, ein Jahr oder sowas rumgefrumelt und kam dann damit irgendwie um die Ecke und habe ich gesagt, na gut, dann lass uns das nochmal testen und das ist noch wirklich gar nicht lange her, ich weiß nicht, 4 Monate oder sowas, saß ich exakt an der Stelle, wo ich gerade hier saß und haben eine Testschalte gemacht und dann schreibe ich zurück, naja, so berauschend ist die Soundqualität aber nicht, weil also die Sachen, also an Skype sind ja zwei Sachen ätzend für Fernpodcasts. Das eine ist die ganzen Abbrüche, die man ständig hat, wo dann also irgendwie immer knistern ist und dann geht plötzlich ganz schnell wieder weiter, damit es irgendwie wieder aufgeholt wird, die Zeit, die an verlorenen Paketen dazwischen war. Und das zweite ist einfach die Grundsoundqualität, ja, dieses Höhen fehlen komplett, es ist ein total kaputt komprimiertes Format, es ist also einfach schlechtes, richtig schlechtes Audio, was da rauskommt. Und mein allererster Call dann mit StudioLink war ähnlich von der Soundqualität her und dann habe ich Sebastian geschrieben, dass so richtig weit vorne ist das jetzt hier aber nicht, kann man auch noch was drehen. Und dann guckt er bei sich nach und sagt, oh, ich habe hier die Bitrate irgendwie zu niedrig gehabt, probiere jetzt nochmal. Und dann ging die Sonne auf. Ja, dann war es also wirklich CD-Qualität, genau das, was wir jetzt hören. Also hört jetzt einfach mal im Vergleich, wie meine Stimme jetzt hier im Interview ist über StudioLink zu dem, was wir vorher bei Hindenburg hatten über Skype. Das ist halt einfach von der Soundqualität her ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist das, was ich glaube, was ganz, ganz vielen Podcasts in Deutschland jetzt tüchtig einen Schub geben wird, die halt einfach verteilt aufnehmen und quer durch die Republik verteilt sind. Die können jetzt einfach mal für lau in richtig super geiler Qualität aufnehmen.
Das ist, also diese Qualität, die wir hier aufnehmen, ich mache jetzt seit 10 Jahren Podcast, wenn ich überlege, wie wir damals angefangen haben mit MSN, danach kam Skype, ICQ,
ja, es hat man sich lieber im Auto Zukunft, von der immer alle reden.
Dann hat man sich lieber ins Auto gesetzt.
Man muss da nur dran glauben.
Aber ich habe es richtig verstanden, es ist jetzt nicht so, dass ich das StudioLink allein als alleinstehende App wie Skype halt nutzen könnte.
Doch, aber auch. Natürlich.
Ja?
Klar doch. Ja, ja. Also der Gedanke ist eigentlich, dass einer in der Runde halt mit Ultraschall den Podcast aufnimmt, Mehrspur. Ist ja auch eine Sache, die bei Skype nie ging. Ja, wenn ich jetzt also einen Skype-Podcast aufgenommen habe, habe ich dann halt alle 4 anderen, die halt quer durch die Republik sitzen, dann auf einer einzigen Spur zusammen und kann de facto nicht mehr vernünftig schneiden, das Ganze. Bei StudioLink ist es so, dass jeder einzelne Gesprächspartner dann eine separate Spur hier in der DAW kriegt und ich dann also wirklich exakt dasselbe Handling habe, wie wenn sie bei mir um den Tisch rumsitzen würden mit dem Mehrspur-Interface. Und Die brauchen aber alle nur die Standalone-Fassung. Die gibt es also auch bei Studio Link auf der Webseite. Die gibt es für Windows und Mac und ich glaube sogar auch Linux, bin mir nicht ganz sicher. Und das ist letztendlich also eine Ein-Klick-Applikation. Ja?
Okay, also es wäre auch eine reine Chat-App quasi.
Das könnte man auch rein zum Chatten nehmen, ja. Also wenn man genervt ist davon, dass irgendwie sich Skype immer doof anhört und man will überhaupt nichts aufnehmen, kann man auch einfach so einen Studio-Link-Call machen, klar.
Okay, aber um es vernünftig aufzuzeichnen, brauche ich dann halt Reaper Ultraschall.
Genau. Mhm. Oder Adur.
Verstehe.
Dann, das ist, die Hintergrund ist der, dass jetzt, was wir jetzt hier gerade machen, über einen VST oder genauer gesagt in dem Fall über einen AU-Effektweg reingehängt wird in die DAW und das im Hintergrund ein relativ kompliziertes Routing macht. Der Begriff, den man bei Skype immer benutzt hat, war eine Skype N-1-Schaltung, dass also der Skype-Partner immer den kompletten Mix der DAW bekommt, nur sich selber nicht, weil ansonsten man sich immer selber mit Latenz dann hören würde und dann wird man verrückt im Kopf. Und das zu schalten ist im sogenannten Routing in so einer DAW ein bisschen komplizierter und das hat er alles komplett in Software gegossen und das lassen aber nur relativ wenige DAWs zu. Und das ist einer der Gründe, warum es beispielsweise jetzt kein Studio Link Plugin für Hindenburg oder für GarageBand oder Audition gibt. Ja, das ist einfach technisch nicht möglich. Und von daher muss man also jetzt, wenn man damit aufnehmen möchte, mit Studio Link entweder halt Reaper Ultraschall oder Adur nehmen.
Mhm. Spannend. Ja, also man, die letzten zwei Sätze, muss ich sagen, haben, glaube ich, die Dreiviertel der Hörer jetzt abgeschaltet.
Ja.
minus 1 Schaltung und sowas alles. Das sind Sachen, die muss man nicht mehr wissen, wenn man das Programm benutzt. Als Benutzer.
Ja. Also, du hast irgendwie ganz am Anfang gesagt, also ohne die ganzen Videos wärst du aufgeschmissen gewesen. Das ist so einer meiner Hauptpunkte. Ich würde sagen, Ultraschall ist eigentlich ziemlich feature-complete mittlerweile.
Mhm.
Das kann eigentlich wirklich alles und das, was es nicht kann, kann man sich selber, wenn man ein bisschen Ahnung hat, mit zwei Klicks dann irgendwie dazu basteln. Die Hauptherausforderung, vor der ich jetzt irgendwie auch das Projekt für die nächsten vielleicht zwei Releases sehe, ist, wie man es noch einsteigerfreundlicher machen kann. Ja, im Moment kommt man eigentlich nicht drum rum, nach wie vor sich noch mal eine Screencast, die auch teilweise mal eine Stunde dauern. Ja, ich habe zum Beispiel so einen, glaube ich, wirklich guten Eigenlob hier, TM, Screencast rund ums Routing, also wie Audio innerhalb vom Rechner und innerhalb von Audio-Interfaces von A nach B fließt, was ein lokales Monitoring ist versus so ein Round-Robin-Monitoring, wie es mit Latenz aussieht und so weiter, Skype N-1. Das erzähle ich mal wirklich von A bis Z und dauert aber 2 Stunden. Ja, die braucht es aber auch, damit man wirklich das ganze Thema mal verstanden hat. So, da muss man sich mal durcharbeiten. Und was ich bisher aber nicht abholen kann, sind Leute, die da keinen Bock drauf haben und keine Zeit haben und einfach gar keine Zeit investieren wollen. So, für die ist Ultraschall, denke ich, wirklich noch zu kompliziert am Anfang. Und ich mache mir jetzt seit langer Zeit Gedanken, wie man auch an die Zielgruppe nochmal rankommt, die bisher bei Hindenburg beispielsweise deutlich besser aufgehoben sind.
Nee, also das sind für mich sind das zwei Programme, die wirklich parallel auf den Rechner laufen können. Weil diese Funktion, die wir jetzt hier machen, Aufnahme, Interviewsituation, verschiedene Standorte oder auch einen vernünftigen Standort mit Einspieler da drin und sowas. Wenn das Programm läuft, so wie es jetzt läuft, ist es extrem bedienerfreundlich.
Aber ich finde auch, wenn man soweit ist, dass, ich meine, ich habe jetzt auch mal ein bisschen zugeguckt, es gibt ja schon reichlich Regler, an denen man drehen kann und wo man in die Settings in die Tiefe gehen kann, was mich als Einsteiger, glaube ich, schon, wie du auch sagtest, schnell überfordern kann. Ich hätte halt gern das Einsteiger-Setting oder so ähnlich, wie es bei iMovie ja auch irgendwie so vorgefertigte Hülsen gibt, um einen fertigen Clip zu machen, also sowas in der Richtung.
Also eigentlich liefern wir das auch mit, sogenannte Project Templates. Mhm. Da gibt es jetzt beispielsweise auch einen Template für Studio Link und eigentlich ruft man nur dieses Template auf und dann sollte es schon out of the box funktionieren, aber es kann halt immer sein, gerade wir wissen halt nicht, was für Sound Interfaces zum Beispiel haben die Leute angeschlossen. Wir wissen nicht, haben die Leute nur ein USB-Headset im Rechner drin stehen. Dann herrschen für die DAW komplett andere Spielregeln, als wenn ich ein Soundinterface habe, weil ich eben kein lokales Monitoring habe, sondern das Ganze durch den Rechner durchschleifen muss. Das kannst du eigentlich unmöglich rauskriegen, außer beispielsweise durch so einen Einrichtungsassistenten. Mhm. Dass du also sagst, okay, du hast irgendwo hier Karl Klammer und klickst dich bei dem durch, so, das möchte ich machen und das ist meine Situation. Vielleicht überlegen wir in die Richtung nochmal irgendwo weiter. Wir haben einfach sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Wir versuchen schon sinnvolle Presets mitzuliefern und die sollten eigentlich auch out of the box funktionieren. Aber es kann nicht schaden, ein bisschen Grundwissen sich dann doch schon auch nochmal drauf zu schaffen.
Und vor allem nicht so blond zu sein wie ich und das FX zu vergessen.
Ja, naja, aber das sind auch schon so, dass ich finde das, ja, da kann man jetzt sagen, hast du wieder nicht aufgepasst, ja.
Hab ich nicht.
Aber das ist natürlich schon kontraintuitiv. Also da die Situation war die, du wolltest einen Sound im Soundboard abspielen und das Soundboard war nicht zu sehen. Das liegt daran, dass Reaper unten so ein Multifunktionsdeck hat mit so drei Bereichen, in denen man jeweils unterschiedliche Tools sich anzeigen lassen kann. Ich kann mal einfach beschreiben, weil die Hörerinnen und Hörer sehen es ja nicht. Unten links haben wir jetzt derzeit so einen klassischen Mixerzug mit Ausschlag. Unten in der Mitte haben wir eine große Uhr, damit wir sehen, wir haben jetzt schon 50 Minuten geredet. Und der Bereich rechts ist normalerweise für die Kapitelmarken vorgesehen, dass ich die also auch gleich beschreiben kann und so weiter. So, und ich kann aber jeden dieser Slots wiederum mit unterschiedlichen Anzeigen dann versehen. Und eine mögliche Anzeige ist halt das Soundboard. Und das muss ich mir natürlich jetzt diesem Slot sagen. Du sollst jetzt irgendwie das Soundboard anzeigen. Und dafür muss ich wiederum bei der Soundboard-Spur auf einen FX-Button drücken. So, und das ist kontraintuitiv. Der Button könnte sinnvollerweise Soundboard heißen. Ja. Aber das ist dann aus Gründen nicht so ganz einfach. Aber das sind genau solche Fallstricke, weil also eigentlich sind alle Spuren ja erstmal gleich. Ja? So, und warum sollte dann bei anderen Spuren dann da ein Button im Kanalzug sein, der Soundboard heißt? Das macht also auch keinen Sinn.
Also damit das jetzt alle verstehen, Ralf war so nett und hat mit mir schon mal die Technik durchgesprochen von Ultraschall. Und das ist jetzt aber auch wieder 2 Wochen her und ich muss sagen, ich habe einfach den FX-Schalter vergessen.
Als wir dann heute soweit waren, hieß es, wo ist denn nochmal das Knöpfchen? Aber das, ich glaube, dafür, das ist ja auch ein ganz normales Phänomen, sorry, wenn ich noch unterbreche, wie bei jeder Software. Also ich finde das nicht so ungewöhnlich, dass man einen Einstieg findet, aber dann irgendwo was verbaselt und denkt, ach, liegt es jetzt an mir? Und meistens sitzt der Fehler ja vor dem Bildschirm und ne, das Programm ist ja nie schuld. Und dann ist es ja gut, wenn man eben eine Community hat, wo man nachfragen kann oder wenn man sogar Kontakt zu denen hat, die die App oder sorry, wenn ich App sage, Quatsch, die Anwendung mitgestalten oder mitprogrammieren. Also wenn man jemanden hat, den man fragen kann im Zweifel. Ne? Aber ich glaube, das ist eben dieses, wie du auch schon sagtest, Ralf, es ist eben keine Software, wo man mal eben klickt und dann ist alles klar, sondern man muss schon die Zeit dafür einbringen, sich damit zu beschäftigen und da reinzufuchsen, was die persönlichen Einstellungen sind und was man da braucht. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, also ich finde, dass so das, was wir jetzt mittlerweile ausliefern, eigentlich schon einen ganz guten Reifegrad hat und auch ganz gut mitwächst so mit den eigenen Ansprüchen. Also man kann irgendwie so eine Ein-Klick-Variante sich basteln und ein Preset und solange ich dann nichts anders mache, funktioniert das dann auch immer. Aber man kann auch anfangen, irgendwie wirklich halt Livestreaming zu machen und Live-Kapitelmarken zu setzen und ein Ducking zu machen, dass Einspieler automatisch leiser werden, wenn ich drüber spreche und so weiter und so fort. Man kann also da durchaus die Komplexität der ganzen Geschichte dann noch steigern. Aber ja.
Also das wäre jetzt genau das Richtige, wenn jemand nicht wir Podcaster, sondern wir gehen jetzt mal die Journalisten da drüben. gerade als Journalist, wenn ich jetzt eine Live-Sendung mache oder als Podcast auch eine Live-Podcast-Sendung mache, spiele ich jetzt einfach mal ein Intro ein, spiele ich mein Outro ein, spiele meine Einspieler ein. Wie du gerade gesagt hast, die Lautstärke würde sich rein und raus regeln. Ich habe aber auch einen Knopf, einfach ich drücke auf die Sprechblase, es wird ein bisschen leiser, drücke wieder drauf, wird wieder ein bisschen lauter. Für eine Live-Aufnahme oder für eine Live-Sendung bietet Ultraschall alles, was ich haben möchte.
Also für Radiojournalisten finde ich, also müsste das alles nochmal anders aussehen, aber im Prinzip erstmal ja. Ja.
Lass dich doch loben, junger Mann.
Ja, also sagen wir mal für Radiojournalisten, die halt ihr klassisches, normales Studio-Setting haben, also wirklich mit viel Hardware auch verbunden und die dann vielleicht mal denken, Mensch, kann ich das nicht auch mal irgendwie mir selber zusammenstellen? Also die auch eben ein bisschen Know-how haben, was EBU R128 oder ähnliche Begriffe sind. Ich glaube, die können sich ja auch schneller in so eine Software dann reinfuchsen.
Ja. Wobei die teilweise sind das natürlich auch gerade die ungeduldigsten, ne? Weil sie halt sagen, so jede Minute ist kostbar, die ich irgendwo im Studio mit Schnitt und sowas verplempere. Und von daher haben sie einmal gelernt, was quasi so der effiziente Weg ist. Und dann die Bereitschaft, sich dann im privaten Umfeld dann nochmal in irgendwas anderes reinzuarbeiten, ist dann manchmal gar nicht mehr so hoch. Also ist das einfach meine Erfahrung mit Radiojournalisten, mit denen ich gesprochen habe. Mhm. Ne? Die hätten es also am liebsten genau so, wie sie es irgendwie mit ihrer Software aus dem echten Studio halt kennen. Aber da wird es jetzt auch natürlich ganz unterschiedliche Ansätze geben. Klar.
Da müssen die aber mal eben 30.000 Euro zu Hause hinstellen und Hardware.
Ja, naja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, was da an Software jetzt so im Einsatz ist. Also Reaper in der Nicht-Ultraschall, sondern in der Originalversion, scheint lustigerweise hier in Berlin bei Radiojournalisten auch gerade irgendwie ein bisschen im Kommen zu sein. Ich denke auch schon immer, okay, den müsste man eigentlich nochmal Ultraschall zeigen, das würde denen, glaube ich, schon gefallen. naja, man könnte noch so viel tun, aber wie gesagt, ich betreibe das hier als Hobby und man muss irgendwo sich da seine Aktivitäten auch ein bisschen aussuchen.
Ja. Vielleicht unter den Radiojournalisten, die halt gemerkt haben, es gibt ja auch noch dieses Internet und man könnte ja auch noch sowas wie einen Podcast machen.
Ja. Ja. Gut. Was würdest du denn den Hörern raten, wann die welches Programm nehmen sollen?
Tja.
Also über alle Schnittprogramme, Aufnahmeprogramme, die du kennst. So als Abschluss des Podcasts.
Nochmal so eine ganz offene Frage.
So eine ganz offene Frage. Also wenn Geld keine Rolle spielt, finde ich, ist man bei Hindenburg in der Pro-Version ziemlich gut aufgehoben. Wenn Geld aber eine Rolle spielt und man also irgendwie eine Software haben will, die man dann nicht nach 2 Wochen wieder quasi wegwirft, weil man schon rausgewachsen ist von den Ansprüchen her, finde ich, ist dann wirklich eigentlich jetzt Reaper Ultraschall schon so das Zukunftssicherste. So GarageBand hat sich selber ein bisschen ins Aus manövriert, läuft ohnehin nur bei Apple, klar. Aber die haben eigentlich so in den letzten 2 Jahren konsequent eigentlich alles Podcast-Relevante eher rausgenommen. Logic auch von Apple ist eigentlich auch schon zu teuer dann, spielt also auch in einer anderen Liga und hat dann dafür dann auch nicht so coole Podcast-Features. Adobe Audition finde ich spannend. Die GUI muss man allerdings auch echt mögen, ne? Also das ist auch eine Sache, die werdet ihr vielleicht nochmal ansprechen, wenn ihr das Programm habt. Ich finde, bei Audition ist es so, das zerfällt ja auch von der ganzen GUI her in 2 Teile. Das eine ist die eigentliche Multitrack-Aufnahme. Die, würde ich sagen, ist dem, was man so in Hindenburg oder in Reaper macht, auch in Bezug auf wie schnell und wie einfach geht das Schneiden, ist da deutlich massiv unterlegen. Was aber Audition wie keine andere Software kann, ist Audio reinwaschen. Das heißt also, wenn ich irgendwo ein 50-Hertz-Fiepen habe, das wunderbar aus dem Frequenzbereich irgendwie rausmalen. Ja, also Audition ist super, wenn ich das, ich sage immer, stimmt ja auch, weil es quasi von Adobe ist, ist so ein bisschen das Photoshop des Sounds. Ja. Allerdings nicht des Recordings, sondern es ist eigentlich so, du hast schon irgendein Recording und hast damit irgendein Problem und hast irgendeine Spezialanwendung, dann ist Adobe Audition wirklich super. Wovor ich persönlich, damit werde ich mich wieder massiv unbeliebt machen, immer ein bisschen hadere, ist Audacity. Was ja eigentlich wahrscheinlich so vielleicht die meisten Einsteiger einfach nehmen, weil es halt Open Source und umsonst ist und wirklich auf jeder Kiste läuft. Ich finde, gerade für Einsteiger ist es insofern problematisch, als dass es halt destruktiv ist. Das heißt also, jeder Schnitt, den ich mache, ist erstmal irreversibel, bis auf ein bisschen Undo-Schritte. Aber das, was eben auch in dem Hindenburg gesagt wurde, bei normalen, also ausgewachsenen DAWs, wie eben Reaper oder wie eben Hindenburg, kannst du also deinen Schnitt machen und dich danach nach Stunde umentscheiden, nee, die Passage möchte ich doch noch wieder drin haben und das ist alles überhaupt gar kein Problem. Ja? Weil also alles, du schneidest nur Metadaten, du schneidest nie auf dem Audio-File. Und das ist bei Audacity anders. Auch Multitrack-Recording ist da ein Problem. Effekte kriegst du nicht drauf, die nicht destruktiv sind. Also ich finde eigentlich, dafür, dass es immer als Einsteiger-Software gelabelt wird, ist es ein sehr hartes Brett für Einsteiger, weil jeder Fehler eigentlich unverzeihlich ist, den du machst. Das heißt, es lädt gerade nicht zum Experimentieren und Spielen und Ausprobieren ein, weil ein falscher Klick und alles ist schrecklich. Ja. So, darauf mag man sich dann auch ganz schnell einstellen, aber zusammen mit der Optik, die halt auch irgendwie gewöhnungsbedürftig ist, finde ich, ist das so ganz der wahre Jakob dann auch nicht. Sodass dann leider, ja eigentlich dann doch nur Ultraschall übrig bleibt.
Ich hätte mich jetzt auch anders was anders gewundert, wenn ihr jetzt was anderes gesagt hättet. Ein
Kollege von mir sagte mal über Audacity, das ist okay, wenn du am Anfang, in der Mitte und am Ende was wegschneiden willst. Aber für mehr reicht es dann auch nicht.
Ja, man, das ist halt genau der Punkt, den ich vorhin meinte, da kommt man halt relativ schnell an seine Wand, wo man sieht so, okay, wenn ich von hier aus jetzt noch ein bisschen professioneller und ein bisschen effizienter werden möchte, dann ist es ein ziemlich großer Aufwand, weil einfach viele, es will gar keine DAW sein, ja, ich mache das, es ist eigentlich auch unfair, das miteinander zu vergleichen, das eine ist ein Audioschnittprogramm, nämlich Audacity, und die ganzen anderen Pakete sind DAWs, ja, die sind einfach für was anderes gedacht, so, und kommen von daher mit einem komplett anderen Denke und einem anderen Feature-Set daher. Das, was ja eigentlich da den goldenen Spot belegen könnte, wäre eben Adur, was quasi so die DAW-Variante von Audacity ist, aber dann halt leider so zwei Krankheiten mitschleppt. Das eine ist halt die eklige Oberfläche, sieht also einfach echt nicht gut aus. Und das andere ist dann halt, dass es dann eine noch viel härtere Lernkurve hat als Reaper ohne Ultraschall-Theme. Das heißt also, du wirst mit Features zugeworfen, ja, und musst dich da wirklich erstmal durchkämpfen. Und von daher würde ich dann immer sagen, naja, also hier, komm, Reaper kostet 69 Euro, das kriegt man doch mal so eben irgendwie gestemmt und ist dann dafür halt wirklich extremst zukunftssicher aufgestellt.
Dann würde ich sagen, gut, ich denke, wir werden ja in der nächsten Folge wollen wir über Audacity und Adobe Edition sprechen. Ich bin gespannt, ob wir dann noch mehr Argumente für Audacity hören.
Es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele gute Tutorials für Audacity. Ja? Es gibt Bücher, meine Güte, Bücher, Podcasten mit Audacity.
Wir haben genau eine Podcasterin, die auch darüber Bücher geschrieben hat, mit denen wir darüber sprechen.
Ja, perfekt.
Frau Hagedorn.
Ja, genau, ja, die kenne ich ja auch, die war ja auch bei uns hier bei der letzten Subscribe. Wie gesagt, da schlagen wirklich in meiner Brust immer zwei Herzen. Ja? Also ja, ich finde Open Source geil und natürlich wäre ich noch viel beglückter, wenn es Reaper Open Source gäbe. Und ja, es gibt tonnenweise YouTube-Tutorials über Audacity, da kann ich mich also wirklich und Wikis, in denen alles drinsteht, noch viel, viel mehr Dokumentation, als wir es für Ultraschall jemals machen könnten. Das ist natürlich für Schüler und Einsteiger eine wirklich gute Grundlage. Aber ich komme halt selber immer nicht über diesen Punkt weg, dass es halt so unverzeihlich gegenüber Fehlern ist. Ich finde, da lernen die Leute im Jahr 2016 einfach die falsche Art von Software. So sollte Software im Jahr 2016 nicht mehr funktionieren. Das ist nicht... Das ist das Gegenteil von einsteigerfreundlich. Und diesen Widerspruch kriege ich bei mir im Kopf halt einfach nicht aufgelöst. Das könnte sie ja mal fragen.
Ja, das ist ein guter Einstieg in die nächste Folge. Danke.
Gut. Frage. Du kommst ja eigentlich aus dem Podcasting-Radio heraus. Machst ja eigentlich jetzt kaum noch was, außer du kommst jetzt so nette Formate wie jetzt in der Aufnahme hier. Möchtest du mal jemanden grüßen?
Was? Nein, ich habe nie, glaube ich, in irgendeinem Podcast irgendjemand gegrüßt.
Das Winke-Winke ins Radio, ja?
Genau.
Ich grüße meine Freunde und ich danke dem lieben Gott.
Ich bedanke mich.
Ich mich ebenfalls.
Und es war eine extrem nette Stunde mit dir.
Ja, danke ebenfalls.
Und ich hoffe mal, dass beim nächsten Mal genauso viele Informationen rüberkommen.
Ich bin gespannt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, also schaut vorbei auf Ultraschall FM. Na, jetzt kommt noch der Werbeblock.
Ja, genau. Die Seite brauchen wir noch?
Genau, also das ist einfach ultraschall.fm. Und wenn man irgendwie einen einigermaßen kompakten Einstieg haben möchte, so wie funktioniert das Ganze und was kann das alles wirklich, dann guckt euch genau auch das Video, was da als allererstes ist. Da habe ich auf dem Kongress beim CCC so ein 40 Minuten einmal quer durchs System gemacht. Das bietet eigentlich den besten Überblick. Plus Studio Link, das jetzt mittlerweile noch dazu ist. Das gibt es da noch nicht zu sehen, aber das hört ihr jetzt, wie geil das ist. Auf eine glorreiche Podcast-Zukunft für uns alle. Hey, ich habe lange nicht mehr über Musik geredet. Macht Spaß. Hey.
Kannst du im Takt sprechen.
Das ist immer für eine Überraschung gut. Ne? Mitten, wenn man redet. Genau, drückt einfach mal auf Play.
Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
Schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.